Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Besucher. Ich bin froh, euch zu sehen. In der Urlaubszeit sind ja oft die Reihen etwas gelichteter, aber es sind viele da, es sind viele Reihen voll. Und es wäre gut, wenn wir uns vielleicht einmal ganz kurz gemeinsam erheben. Ich möchte noch kurz einmal mit uns gemeinsam unseren Herrn Danke sagen und ihn bitten für dieses Wort. Hab Dank, lieber Vater, dass du der Löwe bist von Juda. Vater, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, um das Buch zu öffnen und uns den Weg frei zu machen für eine Versöhnung mit dir, dass wir, wenn wir auf Christus blicken und sein Opfer annehmen, sein Geschenk annehmen, sind wir verbündet mit dir, sind wir gerettet. Hab Dank, lieber Vater. Gib uns offene Ohren, offene Herzen für dieses Wort, was du zu uns reden möchtest. Amen. Amen. Wir haben gerade in der Geschichte für die Kids von China gehört. Ich möchte euch einen kurzen Blick richten nach Westen, in die USA oder Kanada, je nachdem. Vielleicht ganz kurzes Handzeichen von euch. Wer war denn schon mal von euch in Nordamerika bei den Niagara-Fällen und hat sich das mal angeschaut? So 2, 3, 4, 5, vielleicht 10 vereinzelte Hände sehe ich. Ich möchte zu Beginn dieser Botschaft mit einer ganz kurzen Anekdote starten. Eine Reisegruppe hat nämlich eben diese Niagara-Fälle an der Grenze zwischen den USA und Kanada besucht. Und Teil dieser Gruppe war eine Gruppe von Frauen. Ein paar Frauen, die haben sich auch während der Busfahrt hin zu den Fällen rege unterhalten, hatten sich viel zu erzählen. Und die ganze Reisegruppe nahm wohl oder übel Anteil an diesem Gespräch. Und auch als man dann die Niagara-Fälle erreichte und sich dann so diesem Naturspektakel näherte, davor stand, das Ganze bewunderte, die Frauen redeten in einer Tour. Und diejenigen, die da waren, die werden das vielleicht noch ein Stück weit besser verstehen. Der Reiseleiter ging dann irgendwann zu diesen Frauen und sagte, wenn die Damen nur für einen Moment still sein würden, dann könnten wir die Fälle auch hören. Ich weiß nicht viel über die Fälle, aber ich weiß zwei Dinge. Es ist sehr nass und es ist sehr laut, wenn man davor steht. Ja. Es ist unglaublich, wie viele Worte wir Menschen an so einem Tag sagen. Und das ist reiner Zufall, dass diese Gruppe da, die so viel geredet hat, dass das Frauen waren. Ja. Wir Menschen reden alle viel. Es ist unglaublich, dass wir imstande sind, sehr viele Worte von uns zu geben im Laufe eines Tages. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal gegoogelt, es hat auch wenig Relevanz, weil die Meinungen und die Angaben darüber total auseinandergehen. Aber es gibt Leute, die schreiben, ein Mensch redet im Durchschnitt so bis zu 7000 Worte und dann gibt es Angaben darüber, dass ein Mensch auch bis zu 30.000 Worte am Tag reden kann. Das ist also keine verlässliche Größe für uns. Aber wir reden viel. Wir reden viel, manchmal zwangsläufig im Beruf. Und manchmal ist es auch so, dass wir am nächsten Tag vieles von dem, was wir am Vortag gesagt haben, bereits wieder vergessen haben, weil es nicht so die große Wichtigkeit und Bedeutung hatte. Aber es gibt Worte, und das möchte ich nur so als Einstieg nutzen, es gibt Worte, die haben eine tiefe Bedeutung für uns. Eine universale Bedeutung für die Welt. Worte, die lebensnotwendig sind. Worte, die unser Herr Jesus Christus gesprochen hat. Und Worte, damit möchte ich gerne auch so das Thema der Botschaft nennen, die so grundlegend sind, dass sie ein Fundament für unseren Glauben bilden können. Es soll heute um das Fundament unseres Glaubens gehen. Jesus Christus hat Worte gesagt, die Bedeutung haben bis heute. Bis heute und die Bedeutung haben für dein Leben ganz persönlich. Er ist wohl auch der Einzige, der sagen kann, wenn ihr diese meine Rede hört und tut, dann habt ihr auf Fels gebaut. Am Ende seiner Bergpredigt, der bekanntesten Predigt, die wir von Jesus kennen, die wir uns ja auch im Laufe dieses Jahres, zu Beginn des Jahres in einer Predigtreihe auch schon mal näher angeschaut haben. Am Ende dieser Predigt, da schließt Jesus Christus diese Predigt mit einem Beispiel ab. Und das soll heute unser Predigttext sein. Aus Matthäus Kapitel 7 möchte ich mit uns die letzten paar Verse, ein Gleichnis betrachten. Das Gleichnis von den zwei Bauleuten und von den zwei Fundamenten. Und ich lese gerne mit euch Matthäus 7, die Verse 24 bis 29, bis zum Schluss des 7. Kapitels. Da spricht Christus folgende Worte. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Was bedeutet es für uns, Jesus Christus als Fundament unseres Lebens zu haben? Ich weiß, das ist ein Gleichnis, oft gepredigt, oft als Bild angewandt. Und immer wieder, wenn ich das lese oder wenn ich eine Predigt darüber höre, spricht es so praktisch in mein Leben. Und ich hatte auch eine andere Predigt für heute vorbereitet, aber Mitte der Woche hat es mich irgendwie nicht losgelassen. So bin ich zu diesem Thema gekommen, weil ich es so wunderbar finde, über diese grundlegenden Dinge nachzudenken, wie Jesus ganz praktisch in unserem Leben wirkt. Das Gleichnis könnte vielleicht sehr einfach und schnell und kurz und knapp gedeutet werden und ausgelegt werden. Nämlich erstens, dass, wenn man sich den ersten dieser Bauleute anschaut, der sein Haus auf einen Felsen baut, dass man ihn vergleicht mit denjenigen Leuten, die auf Christus bauen, die bestehen bleiben. Und zum Zweiten den anderen der Bauleute, der sein Haus auf Sand setzt, dass man ihn mit denjenigen Leuten vergleicht, die vielleicht Christus ablehnen und die am Ende untergehen werden. Punkt. Abgehakt. Damit hätte man eine einseitige Betrachtung dieses Beispieles, und die ganzen Schwierigkeiten werden bei demjenigen abgeladen, der eben sein Haus auf Sand gebaut hat, nicht wahr? Spricht das Beispiel in erster Linie zu denjenigen, die Christus ablehnen? An wen richten sich Jesu Worte? Er selbst sagt ja hier in diesem Vers 24, jeder nun, der diese meine Worte hört, jeder. Und Jesus war hier bei der Predigt unterwegs mit vielen Leuten, die ihm schon lange zugehört haben, das war ja der Abschluss der Bergpredigt, die vielleicht schon lange ihm sein Ohr geliehen haben und auf seine Worte gehört haben, die vielleicht interessiert waren an dem, was Christus da predigt. Und er sagt, ich rede das jetzt nicht zu irgendwelchen fernstehenden Leuten. Ihr habt mir jetzt schon lange zugehört. Ich rede das zu euch. Jeder, der von euch hier ist, und wir sind auch genauso heute gemeint, jeder, die wir vielleicht viele Worte von Christus schon gehört haben, wir sind mit diesem Wort angesprochen. Menschen, die auf Gottes Wort hören, Christen, Kinder Gottes, Mitarbeiter im Reiche des Herrn, wir sind angesprochen von diesem Text. Der Text schließt genau an den vorherigen Abschnitt an, in dem Jesus in den Versen davor folgenden Satz sagt, den möchte ich auch gerne mit uns lesen, im Vers 21. Da spricht er über falsche Bekenner oder über falsche Propheten. Er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Dieses Wort ist an uns gerichtet. Und die meisten von uns, denke ich, die heute hier sind, die allermeisten vielleicht, nennen Christus Herr. Dieses Wort, was Christus hier, was dieses Gleichnis uns sagt, spricht von zwei Männern, einem Klugen, einem Törichten. Und was war denn so unterschiedlich an diesen beiden Bauleuten, an diesen Baumeistern vielleicht? Eigentlich waren sie sich doch ziemlich ähnlich. Das Beispiel ist relativ kurz und übersichtlich. Es ist kurz geschildert. Und wenn wir uns die beiden Personen in diesem Bild anschauen, die Jesus hier erwähnt, dann sehen wir ziemlich schnell, dass beide die gleiche Absicht verfolgt haben. Beide wollten ein Haus bauen. Jeder von beiden war sich sicher oder war sich bewusst, ich brauche den Schutz einer Behausung. Ich brauche ein Dach über den Kopf, sonst haut es mich beim nächsten Unwetter um. Ich brauche etwas mit vier Wänden, wo ich mich hineinflüchten kann, wo ich leben kann. Gegen den Regen, gegen den Sturm bin ich wehrlos, also brauche ich ein Haus. Die Absichten bei diesen beiden Bauleuten, die Christus hier in diesem Beispiel beschreibt, waren gleich. Ich brauche Schutz. Ich baue mir ein Haus. Auch bei uns ist es oft so, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes betrachten, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir eine Verbindung, damit wir einen Weg zurück zu der Versöhnung mit Gott haben können, dann wissen wir, der gerechte Gott wird das als Anlass nehmen, zu schauen, hat ein Mensch, den ich geschaffen habe, diesen Weg über Jesus Christus zurück zu mir gefunden? Steht er in Kontakt mit mir? Ist er mein Kind? Bin ich Mittelpunkt seines Lebens? Unser Leben kann vor Gott nicht bestehen, wenn wir uns diese Gerechtigkeit anschauen, wenn wir an uns selber feststellen, dass wir diesen Weg zurück über Jesus Christus zu unserem Vater nicht gefunden haben. Und so wissen wir, wir gehen unter, wir brauchen einen Retter. Wir brauchen, im Bilde jetzt wieder gesprochen, diesen Schutz dieser Behausung. Ein zweiter Punkt, der bei beiden Bauleuten auch identisch ist, zumindest ich lese das so aus diesem Text heraus, beide scheinen geschickte Baumeister zu sein. Wir lesen hier sehr, sehr knapp, dass sie das Haus, der eine hat sein Haus auf den Felsen gebaut, der andere auf Sand gebaut. Der eine war klug, der andere töricht, aber beide haben sie ein Haus gebaut. Der Vorgang eines Baus, der ist hier so mit einem kurzen Halbsatz beschrieben. Jeder, der ein Haus selber vielleicht schon gebaut hat oder an einem Bau mitgewirkt hat, weiß, dass das ein großes Unterfangen ist. Ich habe höchsten Respekt vor solchen Dingen, deswegen werde ich wahrscheinlich auch nie ein Haus bauen. Ja? Aber das ist etwas, was hier ganz kurz beschrieben wird. Aber beide Männer, entweder waren sie vielleicht Naturtalent oder waren sie besonders begabt oder hatten sie super Baupläne und Bauanleitungen. Sie haben die Häuser hochgezogen. Von Hilfe steht jetzt hier auch nichts. Ist nur geschrieben, dass sie die Häuser selbst gebaut haben. Und das Ding stand. Dach drauf, Tür, Fenster rein. Auch wir wissen, woher wir unseren Schutz bekommen. Wir haben auch eine, vielleicht wenn man in diesem Bild bleiben möchte, eine gute Bauanleitung. Wir können aus dem Wort Gottes grundsätzliche Hilfen, Segnungen, Anweisungen für unser Leben im Empfang nehmen und können unser Leben managen, können unser Christsein leben, können Erkenntnis, können Wachstum aus diesen Seiten hier schöpfen. Wir wissen, der Christus ist der Einzige, der unser Leben bewahren kann, der uns diesen Schutz geben kann. Wir wissen, er ist der Einzige, der uns ein erfülltes Leben schenken kann. Wir wissen, dass er für uns sogar ans Kreuz gegangen ist, mit seinem Leben am Kreuz bezahlt hat, um uns diese Rettung zu ermöglichen. Auch wir, das kurz so zusammengefasst, kennen den Bauplan in der Theorie für unser Leben, wenden ihn auch an, haben den Schutz dieser Rettung in Christus. Die dritte Gemeinsamkeit, das wird hier auch sehr unspektakulär beschrieben, beide, jeder dieser beiden Bauleute, vollenden das Haus. Also jeder bringt das zu Ende. Sie haben ihr Haus fertig, es war vielleicht mühevoll, auch wenn es nur kurz beschrieben ist, aber wir wissen, ein Bau ist mühevoll, mit vieler harter Arbeit verbunden. Aber es ist jetzt fertig, es steht. Und es ist nicht etwa so, dass der törichte Baumeister vorher aufgegeben hat, weil er doch gemerkt hat, wie viel Arbeit das bedeutet und wie schwer das ist. Nein, Christus sagt hier, beide haben ihr Haus vollendet. Beide stehen vielleicht stolz vor ihrem Haus und ziehen ein. Und irgendwie sahen vielleicht sogar beide Häuser ähnlich oder gleich aus von außen. Stabil, festes Mauerwerk, gute Holzbalken, mit einem Dach versehen, alles, was ein Haus so braucht und was ein Haus so ausmacht. Und wir sind doch auch irgendwie so ähnlich. Wir schmeißen den Glauben ja nicht sofort hin. Wir legen doch Jesus nicht zur Seite wie eine Aktentasche. Wir bauen an unserem Glaubenshäuschen. Wir bauen, wir leben mit Gott. Und wir machen vielleicht in unserem Glaubensleben langsam, aber sicher einen soliden Eindruck. Wir gewinnen an Erkenntnis hinzu. Aber wie sieht es mit den verborgenen Teilen unseres Glaubenshauses aus? Das, was man, wenn man ein Haus anschaut, ihr merkt, ich bleibe immer wieder jetzt ganz eng an diesem Bild des Hauses. Das, was man an einem Haus nicht sofort betrachtet, wenn man vielleicht zwei Häuser, die nebeneinander stehen, vergleicht, ist die Beschaffenheit des Untergrundes. Davon sehen wir nichts. In der Regel wissen wir nicht, wie ist das Fundament gestaltet. Ist das eine Bodenplatte, ist das ein Streifenfundament? Hat da eine Holzflöcke irgendwie in den Boden gerammt und hat auf einem Holzkonstrukt sein ganzes Gebäude aufgesetzt. Von dem Fundament nehmen wir als außenstehender Betrachter nicht wirklich was wahr. Es sei denn, wir sind beim Bau dabei gewesen. Ja, dann wissen wir, wie das Haus gebaut worden ist. Für außenstehende Betrachter mag der Hauptunterschied, wenn man diese beiden Bauherrenwerke vergleicht, diese beiden Häuser vergleicht, mag der Hauptunterschied gewesen sein, der Zeitunterschied beim Bau. Denn man hat vielleicht gemerkt, als diese Häuser errichtet worden sind, dass der eine relativ schnell fertig war und der andere doch ein ganzes Stück länger gebraucht hat, bis er sein Werk vollendet hat. Wir haben jetzt den Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, gelesen. Ich möchte mit euch ganz kurz den Text anschauen, so wie Lukas ihn in seinem Evangelium beschreibt. In Lukas Kapitel 6, Vers 47 bis 49. Und die ergänzende Bezeichnung, die Lukas da aufführt, möchte ich gerne mit hinzuziehen zu unserer Betrachtung. Lukas Kapitel 6, ab Vers 47. Da sagt Jesus so: Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn er war auf den Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es, und der Sturz jenes Hauses war groß. Hier ist, finde ich, interessant, dass Lukas ein Stück weit mehr den Schwerpunkt setzt auf den ersten Baumeister, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Hier heißt es nämlich in Vers 48, er grub und vertiefte den Grund und er wollte sein Haus auf den Felsen legen. Es ist hier ein Stück weit beschrieben, dass man ein Fundament nicht so errichtet. Ein Fundament wird nicht in 5 Minuten gelegt. Man kann sich vorstellen, dass diese Mehrarbeit auch Zeit gekostet hat. Dass das Haus vielleicht später fertig geworden ist. Man kann sich richtig vorstellen, wie der kluge Mann sich abmüht, ein Loch aushebt, um das Fundament auf den festen Boden zu legen. Und der törichte Mann, der konnte vielleicht gleich mit den Mauern beginnen. Der hat losgelegt, man hat relativ schnell gesehen, so zack, hier ist vielleicht das Wohnzimmer oder der Ort, wo man sich damals im Orient da versammelt hat. Dann der erste Stock, während der andere vielleicht noch immer mit dem Felsboden da zu Werke war. Ich möchte euch ganz kurz, das ist jetzt Zufall, gestern ein kurzes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Gestern war ich bei meinen Eltern und wir haben mit meinem Bruder zusammen, da meinem Vater geholfen, so ein Gartenhaus zu bauen. Wie man das kennt, so ein Blockbohlenhaus aus Holz. Und wir haben nicht das Gartenhaus als solches gebaut, sondern wir haben tatsächlich das Fundament gestern gemacht. Ja? Und ich hatte auch eine gewisse Vorstellung, ja, wenn wir jetzt anfangen, wir haben so einen kleinen Minibagger gehabt, leider ist es ja durch den fehlenden Regen so, dass der Boden doch sehr, sehr hart ist. Ich habe nicht gewusst, dass Boden derart hart sein kann. Ja. Ich hatte schon Angst, dass mein Vater sagt, wir machen das Ganze mit dem Spaten. Haben wir nicht gemacht, wir hatten dann zum Glück doch so einen ganz kleinen Bagger. Aber das hat wirklich auch gedauert. Ja. Dann das Erdreich auszuheben, Schotter und so weiter, alles vorbereiten, um das Fundament anzulegen. Man hat dann schon so einen ganzen Tag gearbeitet. Man merkt einfach, das geht nicht so schnell. So ein Fundament will, das habe ich gestern auch gelernt, ja, will auch vernünftig geplant sein, will eben angebracht sein und so weiter. Das sind Dinge, die brauchen Zeit. Das sind Dinge, die brauchen reifliche Überlegung. Ein Fundament ist einfach etwas, liebe Geschwister, das geht nicht so und dann steht es. Das braucht Zeit. Und es muss wirklich solide gemacht sein. Ein Blockbohlenhaus dann später drauf zu bauen, das geht ja im Stecksystem, das hätten wir hätten wahrscheinlich gestern 3 Häuser stecken können. Ja? Aber ein Fundament anzulegen, hat fast den ganzen Tag gebraucht. Deswegen sind wir nicht so weit gekommen, wie ich als Laie vielleicht gedacht habe, dass wir so weit kommen würden. Das Werk des klugen Mannes, der hier von Jesus als klug beschrieben wird, war ein ehrliches Werk. Obwohl die Augen der Menschen, die das vielleicht von der Seite betrachtet haben, das nicht beurteilen können. Das Werk des anderen war nur oberhalb gut. Oberhalb des Bodens, denn es hatte keine Festigkeit im Untergrund. Daher konnte der erste Baumeister sich freuen, als sein Haus vielleicht dem ersten Sturm ausgehalten hat. Und der andere erlebte dann den Einsturz, wie Christus hier ganz deutlich sagt. Das ist ein kurzes Beispiel. Ich möchte ganz gerne mit euch in 3 kurzen Punkten so konkret zur Anwendung kommen auf dieses Beispiel. 3 kurze, sicherlich kann man viel, viel mehr Anwendungspunkte für unser persönliches Leben hieraus ziehen, aber ich möchte 3 kurze Punkte mit uns gemeinsam nochmal ins Nachdenken bewegen. Vielleicht der erste Punkt, räume alles Störende weg. In unserem Glauben ist es so, wie wir es eben schon betrachtet haben, ein Haus, das schnell gebaut wird, vielleicht auf keinem soliden Untergrund, ist vielleicht relativ schnell fertig. Und wenn wir das eins zu eins ummünzen auf ein Glaubensleben, ein junger Christ, der sich bekehrt, der Frieden macht mit Gott durch den Sohn Jesus Christus, vielleicht sprießt er schnell, er nimmt zu und es ist eine Freude, beim Wachsen zuzusehen. Und dann gibt es auch vielleicht den Fall, jemand, der Frieden mit Gott gemacht hat, wenn man ihn betrachtet, der hadert mit der einen oder anderen Dinge, mit der einen oder anderen Sache. Er kann bestimmte Dinge nicht verstehen, noch nicht wahrnehmen, noch nicht wirklich begreifen, für sich noch nicht wirklich fassen. Aber er gräbt tief und er lässt nicht nach. Und er nimmt es nicht auf die leichte Schulter und er lässt sich nicht demotivieren. Und dann merkt er, es gibt da viele Dinge noch weiterhin in meinem Leben, die stehen vielleicht zwischen mir und Gott. Die muss ich doch auch klar machen. Vielleicht Sünde, vielleicht Schuld, die vergeben werden will. Vielleicht die ich vergeben muss. Man muss eine ganze Menge Bauschutt manchmal auf einer Baustelle wegräumen, was anfällt bei so einem Bau. Bevor man richtig Fuß fassen kann, muss manchmal Erdreich abgetragen werden und so weiter. Es muss ein Untergrund geschaffen werden. Bei Mauern fällt quasi Abfall an. Dass, wenn du das einfach nur bei der Baustelle immer zwischen deinen Füßen liegen lässt, dann kann ich dir versprechen, du wirst nicht gut arbeiten können auf dieser Baustelle, wenn sie so verdreckt. Es muss vieles weggeräumt werden. Es muss vieles in unserem Glaubensleben angepackt werden. Geschwister, ich möchte uns das als ermutigendes Wort so mitgeben. Die Dinge, man sagt ja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja? Ich bin auch aus einem Tischlerhaushalt sozusagen, ohne diese Begabung leider, aber ich kenne Späne. Ich habe so viel Späne mit einem Riesensauger weggesägt, aber wenn diese Späne immer liegen geblieben wäre, dann hätte ich irgendwann die Werkstatt meines Vaters nicht mehr betreten können. Denn die Späne wäre langsam aber sicher angestiegen. Das muss weg. Wenn gemauert wird, wenn geklinkert wird, wenn da Reste bleiben, Betonreste und so weiter, diese Reste müssen weg, die können dann nicht bei der Baustelle liegen bleiben. In deinem Glaubensleben, wenn du wächst, wenn du vorankommst, wenn wir Schritte nach vorne machen, auf Christus hinzu, dann sind immer wieder Dinge da, wo wir merken, die muss man auf diesem Weg des Fortschritts bereinigen. Die muss man aufräumen, die dürfen nicht so liegen bleiben. Ich muss mit meinem Bruder, ich muss mit meiner Schwester Dinge klären. Ich muss da um Vergebung bitten. Räume alles Störende weg. Wenn wir Sünde als so etwas Tödliches, als so etwas uns von Gott Trennendes identifiziert haben, und ich denke, das wissen wir im Prinzip und in der Theorie, dass Sünde tötet und stört, warum räumen wir sie dann nicht weg? Prüfen wir unser Herz, forschen wir nach, wie es uns gerade geht, wie es um unseren Glauben steht. Ganz egal, wie lange du mit dem Herrn Jesus Christus unterwegs bist, prüfe dein Herz und schau, was in deinem Leben weggeräumt werden muss. Alles, was keinen Bestand hat, das kann dich stören. Gehört mein Herz wirklich Jesus Christus? Oder war es bei meiner Bekehrung vielleicht dieses gute Gefühl einer knackigen Andacht, auf die hin ich dann wirklich mein Leben Jesus übergeben habe und ich versuche von diesem Gefühl weiterhin zu zehren? Oder habe ich eine Grundlage gelegt, die ein gutes Gefühl überdauert? Tue ich wirklich Buße für meine Sünden? Und wenn deine Bekehrung auch schon lange her ist, ist das trotzdem für dich aktuell. Denn ich muss täglich Buße tun für die Dinge, die in meinem Leben trotzdem nicht stimmen. Tue ich aber dann wirklich Buße und räume das auch komplett weg? Oder ist das ein oberflächliches Verhalten? Will ich wirklich an Christus bleiben? Räume Dinge weg. Der zweite Punkt, sei ein Täter. Und das ist ja auch so die Hauptintention, die Christus hier an den Anfang dieses Gleichnisses stellt. Er sagt in Vers 24, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann. Sei ein Täter, sei nicht allein ein Hörer. Wenn unser Glauben einen festen Grund hat, dann zeigt sich das halt darin, dass wir Gottes Gebote nicht allein lesen und verstehen, dass wir sie tun, dass wir nicht nur den Gleichnissen und Geschichten zuhören. Die Gefahr ist doch groß, dass man Jesus hört, dass man Jesus seine Botschaft liest und sie so wahrnimmt und sagt, das sind tolle Worte. Das ist großartig, was Jesus Christus da sagt, was Gottes Wort uns da offenbart. Aber es ist doch heute nicht praktikabel. Wie soll ich das umsetzen? Schau dir mal meine Situation auf der Arbeit an. Schau dir doch mal meine Situation in der Schule an. Was würde denn passieren, wenn ich das, was Christus in seinem Wort direkt zu mir spricht, wenn ich das wirklich Wirklichkeit werden lasse? Nicht auszudenken, was das gäbe, oder? Sei ein Täter, nicht allein ein Hörer. Weil Jesus das Herz des Menschen kennt, ich denke auch unter anderem deshalb, hat er damals die Bergpredigt mit so einer Art von Wort beendet. Er kennt seine Zuhörer, er kennt unser Herz, er kennt ja, wie wir Menschen sind. Wir sind Gottes Geschöpfe. Und er weiß, dass wir dazu neigen, vieles zu hören und wenig zu tun. Wenn wir aufmerksam gewesen sind, lass uns nochmal zum Ende des 7. Kapitels, dann haben wir gemerkt, dass in Vers 28, als das Gleichnis endet, Folgendes geschrieben wird, da schreibt Matthäus, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Geschwister, ich glaube, die Luther-Übersetzung übersetzt dieses Erstaunten, als sie entsetzten sich über das Gehörte, also über das, was sie da wahrnahmen, was Jesus sagte. Das ist ja super, dass wir erstaunt sind. Das ist ja ganz hervorragend, dass wir entsetzt sind, weil wir einmal wachgerüttelt werden. Weil wir einmal wirklich merken, da ist was Wahres dran. Aber reicht das denn, Geschwister? Wenn wir einmal entsetzt sind, wenn wir einmal erstaunt sind, wenn wir einmal motiviert sind, ist es gut, dass Christus diesen Effekt auch mit seiner Predigt hatte. Aber unmittelbar davor sagte er, wer diese meine Worte hört und sie dann auch tut, der gleicht dem klugen Mann. Sei ein Täter. Wichtig an unserem Glauben ist nicht der Preis, und jetzt verwende ich wieder das Bild dieses Hausbaus an. Es ist nicht der Preis für das Haus. Wir wissen heutzutage, dass ein Haus zu bauen, bei der Zinslage und so weiter, bei der Preislage, auch in Detmold zum Beispiel, dass das einen sehr hohen Preis verlangen kann. Ich wüsste keinen, der mit 200.000 Euro, es sei denn, er macht wirklich ganz alles selbst und hat super Einkäufer und so weiter, dass er damit ein großes Haus bauen kann. Der kann eine große Doppelgarage vielleicht bauen, ja, mit stabilem Satteldach und Schuppen hinten dran. Es ist einfach teuer geworden. Aber der Preis dieses Hauses sagt relativ wenig aus. Oftmals bestimmt die Grundstückslage den Preis und nicht die Bausubstanz oder was auch immer. Der Preis sagt wenig aus. Die Schnelligkeit, in der so ein Haus hochgezogen wird, sagt auch relativ wenig aus über die Qualität dieses Hauses. Es gibt Bauträgerfirmen, die versprechen dir in dem Vertrag, der dann festgehalten wird, dass das Ding in 6 Wochen steht, schlüsselfertig, du kannst direkt einziehen. Keine Tapete fehlt, keine Steckdosenabdeckung, alles da. Allein die Geschwindigkeit, mit der dieses Haus hochgezogen wird, sagt so wenig aus über die Qualität. Und das Design, ob das jetzt ein klassisches Haus mit Satteldach ist oder ob das in diesem modernen Bauhausstil ist mit Flachdach und mit Ecken und Kanten, mit Giebeln und Ausbauen und so weiter, auch das sagt so wenig aus über die Qualität. Das, was ein Mensch sieht, sind aber oftmals diese Dinge. Wie schnell ist das gebaut worden? Wie viel hat er wohl dafür bezahlt? Mensch, was hat er da für schicke Sachen reingebaut? Aber wie sieht denn das Fundament aus? Kracht diese Bude beim nächsten Sturm ein? Und da möchte ich ganz gerne zum dritten und letzten Anwendungspunkt kommen. Überstehe den Sturm. Überstehe den Sturm. Ob unser Glaube echt ist oder nicht, ob die Spreu vom Weizen getrennt wird, ob das dein Lebenswerk, dein Glaubenswerk, Spreu oder Weizen ist, das wird von Gott geprüft werden. Gott sagt, oder die Bibel sagt, Gott ist wie ein verzehrendes Feuer und das Gericht Gottes fängt an seinem eigenen Haus, also an seinem eigenen Volk an, bei seinen eigenen Nachfolgern. Schon hier in unserem Leben schenkt Gott uns Prüfungen, an denen wir erkennen können, wie es um unseren Glauben, wie es um unser Fundament bestellt ist. Ein kräftiger Sturm wird doch zeigen, ist doch ganz logisch, was so ein Haus wirklich zu leisten imstande ist, ob so ein Haus Bestand hat. Ein kräftiger Sturm. Was können das in unserem Leben für Prüfungen, vielleicht für Stürme sein? Der eine oder andere kämpft mit einem Stürmchen, mit einem Unwetter, mit einem starken Regen. Der andere kämpft wirklich mit einem lebensbedrohenden Sturm. Wir sind unterschiedlichen Dingen ausgesetzt in unserem Glaubensleben. Wir sind mit Krankheit konfrontiert zum Teil, mit Tod. Wir sind mit Arbeitslosigkeit konfrontiert. Wir sind mit wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert. Wir sind mit der 6 auf dem Zeugnis konfrontiert. Wir sind mit der Magenverstimmung konfrontiert. Mit großen und mit kleinen Dingen. Die Probleme gehen über uns. Jetzt bleiben wir wieder in diesem Bild, wie ein Regenschauer über ein Haus geht oder wie ein starker Wind über ein Haus geht. Und ob das wirklich fest gegründet ist, ob dein Herz, ob dein Glaube wirklich fest gegründet ist in Christus, das wird sich feststellen, wenn der Sturm überstanden werden kann. Es gibt ein kleines Beispiel, wenn wir das nochmal uns kurz anhören möchten. Der gesunde Christ, der fest verwurzelt ist in Jesus Christus, gleicht einem Stein, der in eine Pfütze hineingeworfen wird. Oberflächlich wird der Stein, wenn er in dieses Wasser geworfen wird, nass. Aber wenn er herausgehoben wird, dann merkt man relativ schnell, er hat nicht alles Wasser in sein Inneres aufgenommen. Er ist ein Stein. Er ist nicht in der Lage, tief Flüssigkeiten aufzunehmen. Ich möchte gerne die Brücke schlagen. Wenn der Christ geworfen wird in die Pfütze vielleicht von Irrlehre, und ich habe den Eindruck oftmals, Geschwister, dass wir, wenn wir über Irrlehre hören oder nachdenken, dass sich eine gewisse Einstellung breit macht, das ist ein Thema, was weit weg ist. Weil wir hier so in Ostwestfalen-Lippe, in einer Gegend mit hoher Gemeindedichte, weil wir uns relativ sicher fühlen. Weil wir die Gottesdienste besuchen in der Gemeinde, wo wir uns wohlfühlen und so weiter. Aber wenn ein Christ in diese Pfütze der Irrlehre hineingeworfen wird und wenn das ein gesunder Stein ist, dass ein gesunder Christ ist, dann wird er nicht diese Lehre tief in sich hineinsaugen. Aber wenn er ein Schwamm ist, dann wird er alles aufnehmen, was da kommt. Ganz egal, was das für ein Gewässer ist. Ganz egal, was das für eine Lehre ist. Er saugt begierig alles auf und hält es in sich. Wir dürfen uns sicher sein, dass derjenige, der auf einem festen Fundament steht, der wirklich gesagt hat, ich übe mich täglich darin, zu prüfen. Ich nutze sehr gerne dieses Bild, zu bilanzieren. Ja? Einfach sich selbst, ohne sich selbst in die Tasche zu lügen, sich anzuschauen und zu sagen, ich gucke mal auf mein Leben. Ich schaue mir heute Morgen wieder neu meinen Glauben an. Ist das in Ordnung? Bin ich gesund? Ist meine Beziehung mit dem Herrn intakt? Liebe ich Jesus Christus? Habe ich Zeit, um mal zu hören, wenigstens 10 Minuten am Tag, was er mir sagt? Oder stürze ich mich direkt in die Arbeit? Viele von uns sind ja in Arbeit und das ist wirklich gut, wenn wir fleißig sind. Aber habe ich einmal kurz Zeit, um mein Glaubensleben zu bilanzieren und einmal kurz innezuhalten, um einfach sicherzustellen, dass mein Fundament intakt ist, dass sich da keine Risse gebildet haben, die sich im Mauerwerk hochziehen, im schlimmsten Falle, bis sie eine ganze Gebäudehälfte betroffen haben oder bis sie die Statik und die Stabilität des Hauses in Gefahr bringen. Habe ich Zeit, um das immer mal wieder für mich zu überprüfen, um ehrlich zu mir zu sein und sagen, Christus, Herr Jesus, bist du wirklich mein Mittelpunkt? Liebe ich dich von ganzem Herzen? Oder war das wirklich so ein Augenblick damals, als ich Ja zu dir gesagt und zu der Rettung gesagt habe und ich zehre noch immer von diesem Gefühl und von diesem Erlebnis von damals? Wenn die großen Glaubenszweifel plötzlich versuchen, uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen, dann dürfen wir uns glücklich schätzen, wenn wir tief gegraben haben, denn die Mühe wird in dem Moment belohnt. Ich habe ja zu Beginn und während dieser Predigt haben wir herausgearbeitet, dass so ein Fundament auch viel Arbeit kostet. Und das dürfen wir auch in diesem Bild auf unser Glauben anwenden. So ein Fundament zu errichten und dann das Fundament auch zu pflegen, Geschwister, ist auch nichts, was mit einem Gebet am Morgen getan ist. Das verlangt uns vielleicht viel Arbeit ab. Selbst wenn die Flut kommt und der Sturm über uns hereinbricht, dann dürfen wir von dem festen Fundament unseres Glaubens zehren, wenn es denn da ist. Und selbst wenn die letzte und die schlimmste Flut kommt und wir am Ende unseres Lebens davor stehen zu sterben und der Ewigkeit zu begegnen, dann dürfen wir sicher sein, Jesus wird da auf uns warten. Denn das Fundament hat das ganze Glaubensleben hindurch gehalten. Das ganze Glaubensleben hindurch. möchte abschließend euch noch ein kurzes Beispiel so erzählen von meiner Arbeit, wo ich vor einer Weile hörte von einem älteren Menschen, der verstorben war, und immer wieder klang das in den Gesprächen durch. Was gesagt wurde, war, dieser Mensch, diese Person hat so einen starken Glauben gehabt. Der war so gegründet in Christus und er darf jetzt das schauen, was er sein ganzes Leben lang geglaubt hat. Das war so ermutigend. Das war so schön, das immer wieder auch von verschiedenen Leuten zu hören. Wie herrlich wird das sein, wenn wir wirklich zum Ende unseres Lebens, und niemand weiß, wann das Ende unseres Lebens kommt, wenn wir dann aber sagen dürfen, und so plötzlich, wie das auch geschehen mag, das, worauf ich mein Glaubensleben gebaut habe, das hat auch Bestand gehabt. Und das Erste, was wir dann sehen werden, ist dann Christus. Wir werden zu Christus eingehen. Ich möchte uns das gerne als Ermutigung so mitgeben. Räum in deinem Leben auf und sei ein Täter und überstehe den Sturm. Und das darfst du glauben, das darfst du schaffen, wenn du in deinem Fundament arbeitest und es pflegst. Amen. Lasst uns so unter diesem Eindruck auch dem Herrn antworten im Gebet und ihm Danke sagen, was er uns dafür gibt. Hab Dank, lieber Vater, dass du dir nicht zu schade warst, sogar deinen einzigen Sohn zu opfern für uns Menschen und die Brücke zu schlagen, auf dass wir wieder Versöhnung erleben dürfen, Herr, mit dir. Dass wir den Tod Jesu Christi annehmen dürfen, um wieder versöhnt zu sein mit dir, Vater. Es hat dich so viel gekostet. Und du schenkst uns diesen Glauben, Herr, an dein Wort und an dieses Erlösungswerk, auf das wir unser Leben so leben, wirklich bis zum Ende. Wirklich bis zum Ende wollen wir auf diesem Fundament gegründet sein, was wir uns aufbauen, wo wir wirklich auch darauf achten wollen, dass das Bestand hat. Herr, unser Glaube soll nicht sein, Herr, wie bei jemandem, der von jedem Wind der Lehre hin und her gepustet wird, sondern wir möchten standhaft sein, möchten beständig in dir sein, Herr. Und wir wissen, dass wir das in voller Abhängigkeit tun. Du bist derjenige, der uns dazu befähigt. Und nur du allein. Hab Dank, lieber Herr Jesus, dass du das getan hast, dass du es vollbracht hast für uns und dass du es auch so deutlich gesagt hast, dass wir klug sein dürfen, wenn wir auf Felsen bauen, wenn wir Dinge abwägen in unserem Leben und immer wieder feststellen, ist es etwas, was du gut heißt oder ist es etwas, was du nicht gut heißt, Herr Jesus. Danke dir dafür, für dieses deutliche, klare Wort. Bitten dich, Herr, dass du uns in der Gemeinde hier jeden Einzelnen da auch anrührst und an uns arbeitest. Dass wir immer wieder auch befähigt werden durch dich, uns einfach immer wieder zu prüfen, Herr. Ehrlich zu uns selbst zu sein und zu sagen, habe ich den Herrn Jesus Christus wirklich lieb? Du möchtest bitte in jedem von uns wirken, Herr, und wir flehen dich an, bitten dich darum, dass du uns da zur Seite stehst. Von dir ist das abhängig und wir sind uns dessen bewusst. Danken dir für diese Zeit des Nachdenkens über dein Wort. Amen.